Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserer Sendung über die Lebenslust. Mein Name ist Christina Blumrath und wir haben in den letzten Sendungen gehört, dass der Mensch die Gesundheit als höchstes Gut erachtet, dass er dafür aber jede Menge Anstrengungen unternehmen muss und dass dabei die Lebenslust so richtig auf der Strecke bleibt, das wissen wir jetzt auch. Wir sind dahin gekommen, dass es sich durchaus lohnt, zu leben und Lebenslust zu entwickeln, auch wenn wir nicht komplett gesund sind, sondern vielleicht sogar behindert. Ich begrüße im Studio Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind Theologe, Sie haben Philosophie studiert und Sie wissen jede Menge vom Menschen. Sie wissen, was der Mensch an Gesundheit hat und Sie wissen auch, wie krank ein Mensch sein kann, aber wie viel Lebenslust er dabei empfindet. Behinderung, ist das eine Hinderung an der Lebenslust?
Meine Erfahrung mit Behinderten, ich habe viele behinderte Freunde, ist eher nicht. Mein Eindruck ist, dass Behinderte häufig mehr Freude am Leben haben, weil sie den Wert des Lebens auch eher erkennen, als Leute, die so unbehindert vor sich hin plätschern und irgendwie das ganze Leben nachher verpasst haben, weil es alles so vor sich hin geplätschert ist. Das heißt, manchmal können gerade die Grenzsituationen unseres menschlichen Lebens, wie Karl Jaspers sie mal genannt hat, also Zeiten der Behinderung, Zeiten der Krankheit, des Leidens und so weiter, das kann sozusagen das Salz in der Suppe sein und das kann einen auffordern, das Eigentliche des Lebens zu suchen.
Wie sieht das eigentlich aus mit dem Christentum? Was hat das Christentum der Medizin entgegenzusetzen? Was haben Christentum, Gesundheit und Lust miteinander zu tun?
Also entgegenzusetzen würde ich eigentlich nicht sagen. Für uns in der katholischen Tradition ist die Medizin eine Wissenschaft, die man auch ernst nehmen muss. Und da bin ich ja auch ganz der Meinung, ich bin ja selbst Arzt, dass man eine anständige Diagnostik betreibt, anständige Therapie macht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, ja, wie hoch man dieses Ziel Gesundheit wertet. Und darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass dieser wahnsinnige Gesundheitskult, der zurzeit betrieben wird, die Leute eher ins Unglück stürzt und eher Ungesundheit produziert, als wirklich ein glückliches, ein erfülltes Leben. Papst Johannes Paul II. Hat zu Beginn seines Pontifikats, ich habe das beim letzten Mal erwähnt, ein ganz eindrucksvolles Schreiben verfasst, was ich jedem der Zuschauer nur empfehlen kann zu lesen, das ich manchmal sogar Atheisten zum Lesen gegeben habe, die im Sterben lagen. Das Schreiben Salvifici Doloris, über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens. Und in diesem ganz einfühlsam geschriebenen Schreiben, der Papst hat ja sehr viel seelsorgliche Erfahrung gehabt, hat Freunde gehabt, die in Auschwitz umgekommen sind, der hat Familienseelsorge betrieben, also hat wirklich menschliche Erfahrung, hat er über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens geschrieben. Und dass der Papst das, was er damals geschrieben hat, jetzt lebt, dass er jetzt in seinem Leiden, in seiner Krankheit sich auch zeigt und nicht einfach sagt, wie die Leute sagen, der Papst müsste eigentlich zurücktreten und er ist ja so, zu krank. Nein, Christentum heißt eigentlich gerade diese Grenzsituation als wichtig zu sehen. Und dass zum Beispiel die Jugendlichen auf die Weltjugendtage kommen, wenn man so sagen sollte, obwohl der Papst da vorne nicht rumtanzt wie Michael Jackson, sondern obwohl er ein Leidender ist und das auch evident ist, zeigt, dass junge Menschen häufig mehr Sinn haben für das Eigentliche des Lebens, wenn sie so im Aufbruch sind und den Sinn ihres Lebens suchen, als Leute in der Karrieregeneration, so um die 40, 50, die im Grunde nur noch in Funktionalitäten denken und sagen, ach, der kann das Mikro nicht mehr so bedienen und das ist technisch doch alles sehr problematisch. Da braucht man einen jungen, dynamischen Entertainer. Das ist eben nicht Christentum. Christentum heißt, dass das Leiden auch Sinn macht. Und ich finde ohnehin, wenn man das mal ganz grundsätzlich sieht, eine Religion, die auf die Frage des Leidens keine ernstzunehmende Antwort geben kann, ist eigentlich Plastik, also Esoterik oder irgendein Quatsch. Also das ist das Entscheidende. Kann Leiden Sinn machen? Marcel Reichanitzky, Literaturpapst, nicht wahr, hat mal gesagt, jede gute Literatur hat mit Leiden zu tun. Erotik geht nicht ohne Leidenschaft. Also Leiden, auch Leiden in einer Beziehung vielleicht, Leiden, das gehört zum Leben dazu. Das heißt ja nicht, dass wir Christen das Leiden suchen. Das ist ja mehr Masochismus, das ist Krankheit, aber das hat mit dem Leben nichts zu tun. Aber dass Leiden unvermeidlich ist, dass man Abschiede erlebt im Leben, dass Menschen sterben, die man geliebt hat, dass man bestimmte Dinge vergeblich tut. All diese Dinge gehören zum Leben dazu. Und wenn man auch in diesen Phasen des Lebens das Eigentliche des Lebens sucht und findet, wenn man im Gebet Gott erlebt, auch in solchen Phasen, glaube ich, dann kann das Leben viel voller werden. Was mich damals, als ich das erste Mal hörte, wirklich bis zu Tränen gerührt hat, ist diese Geschichte, die aber, glaube ich, ziemlich bekannt ist, dass ein Mensch auf seinen Lebensweg zurückblickt und immer sieht, dass zwei Spuren da durch den Sand gehen. Und dann fragt er den lieben Gott, ja, was sind das für zwei Spuren? Und dann sagt der liebe Gott, das ist deine Spur, deine Lebensspur, und das bin ich. Ich bin daneben gegangen. Und dann verfolgt er die Spur weiter zurück und dann sieht er die Phase, wo er ganz schrecklich dran war, wo er furchtbar gelitten hat. Und da sieht er nur eine Spur und dann fragt er Gott, also ausgerechnet da hast du mich im Stich gelassen? Und antwortet Gott, da habe ich dich getragen. Also, wenn man das im Leiden so erleben kann, glaube ich, dann kann Leiden sozusagen auch den Sinn des Lebens ausmachen. Und dass das auch über das Individuelle hinausgeht, wenn man in einer Familie einen leidenden Menschen hat. Es gibt ja manche Heilige, die jetzt ist gerade Anna-Katharina Emmerich selig gesprochen worden, die gelitten haben, die krank im Bett gelegen haben, aber damit eine Ausstrahlung bis in die Stadt hinein gehabt haben, bis über die Stadt hinaus, in der sie gelebt haben, die enorm ist. Und manche Familien erzählen das auch, dass das behinderte Kind eigentlich die Familie zusammengehalten hat und auch eigentlich auch das Salz in der Suppe in der Familie war, dass das Eigentliche deutlich gemacht hat. Sodass man nicht in der Familie nur immer sagt, wie sind die Noten der Kinder, wie viel verdient der Papi, sondern dass man überlegt, was ist das Wesentliche im Leben. Und daran erinnern diese Menschen uns mit ihrer Art, auch unkonventioneller mit dem Leben umzugehen. Und ich glaube, dass wir Christen das besonders uns eigentlich immer wieder bewusst machen sollten. Wir haben einen Leidenden, einen Sterbenden im Zimmer hängen, den Kruzifixus an der Wand. Und das ist ja kein Schmuck, sondern das erinnert uns daran, dass im Leiden Christi, aber auch im Leiden jedes Menschen, der in der Nachfolge Christi auch das aufopfert für andere Menschen vielleicht, dass darin das Eigentliche spürbar ist.
Man sagt ja, dass man damit am Erlösungswerk Christi auch beteiligt ist, dass man damit auch eine besondere Aufgabe, eine gesellschaftliche Rolle eigentlich auch erfüllt.
Und das ist natürlich der Gesundheitsreligion völlig fremd, dass die alte Frau, die auf der inneren Abteilung auf Zimmer 6 liegt und Schmerzen hat, das aufopfert für die Menschheit, ist für uns Christen ein ganz wertvoller Gedanke.
Dass sie dabei genug tun.
Und für diese Frau auch ein ganz wertvoller Gedanke, die das einfach sinnvoll erscheinen lässt, was sie da erlebt und nicht sinnvoll erscheinen lässt, sondern es ist sinnvoll, was sie erlebt. Und für den Internisten auf der Station ist das nur das Spätstadium einer Uremie oder einer sonstigen Nierenerkrankung. Also da muss man einfach aufpassen, dass wir nicht mit unserem Gesundheitswahnsinn nur noch diese Aspekte sehen und keinen Sinn mehr sehen im Leiden.
Eigentlich natürlich bedeutet wir doch aus Erfahrung auch selber, dass wir gerade in den Situationen, wo wir besonders gelitten haben oder wo es besonders anstrengend war, dass wir daraus dann hinterher tiefere Erfahrungen für das Leben erhalten haben und eine besondere Kraft auch gewinnen können. Und wenn alles glatt läuft, hat das auch so etwas. Das ist Normalität, das ist gar nichts Besonderes. Das kann auch sehr schal sein, das kann die Menschen auch gar langweilen.
Ich glaube, dass das in der Tat so ist, dass die Phasen, an die man sich am deutlichsten erinnert, diese Phasen sind. Wobei man natürlich eines hinzufügen muss, es geht nicht um das Suchen des Leidens. Also es geht nicht darum, dass man jetzt als Christ unbedingt jetzt leiden will oder so etwas. Sich zum Martyrium zu melden, flog man aus der Kirche raus, in der frühen Kirche. Also das ist nicht Christentum. Wir müssen das Leben so nehmen, wie der liebe Gott uns das anbietet und wie wir das bewältigen sollen. Aber wir sollen nicht denken, dass in den Phasen, wo nichts wehtut, dass das die entscheidenden Phasen unseres Lebens sind, wo wir unser Christentum besonders überzeugend leben können.
Sie haben in einer der ersten Sendungen schon mal angedeutet, dass der Mensch eigentlich deshalb vor Krankheit so viel Angst hat, dass er sich dann im Grunde genommen vor dem Tod schon fürchtet und davor weglaufen möchte und deshalb all diese lebensverlängernden Aktivitäten und Leideserfahrungen eigentlich auch in Kauf nimmt.
Also ein Kapitel meines Buches heißt Sterben und Tod als Würze des Lebens oder was ein pompeianisches Bordell mit dem heiligen Hieronymus verbindet. Das ist natürlich erklärungsbedürftig. In Hamburg muss ich bei einem Vortrag mal erklären, dass im pompeianischen Bordell nichts mehr los ist. Aber im pompeianischen Bordell sind Totenschädel an die Wände freskiert als Aufforderung, Mensch, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag lustvoll. Carpe diem, pflücke den Tag. Und der Totenschädel beim heiligen Hieronymus in der Wüste heißt in gewisser Weise etwas Ähnliches. Christ, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag ganz bewusst. Natürlich nicht im Bordell, also das ist der Unterschied. Das heißt, ich glaube, die Gesundheitsreligion und die Gesundheitsgesellschaft, die sehnt sich ja nach dem unendlichen Leben, dass man nicht stirbt. Aber wenn das Leben, wenn wir wirklich nicht sterben würden, dann könnte jetzt ein Zuschauer seine Nachbarin eine runterhauen und könnte sich sagen, naja, in 500 Jahren werde ich mich wieder entschuldigen. Oder eine andere Nachbarin eine Freude machen und sie sagen, naja, ist auch egal, in 1000 Jahren werde ich sie wieder enttäuschen, wie ich mich kenne. Also es wird alles gleichgültig, es wäre die totale Langeweile. Platon hat gesagt, das wäre die Hölle. Also nicht sterben zu können, das wäre die Hölle. Also nur dadurch, dass wir sterben, wird jeder Moment unwiederholbar wichtig.
Darf ich das mal kurz erläutern?
Wenn ich jetzt im Moment jedem Zuschauer genau das Datum seines Todes sagen könnte, jedem Einzelnen, das genaue Datum, dann glaube ich, dass der Zuschauer morgen schon anders leben wird, weil ihm klar ist, das ist ein Tag weniger auf der Rechnung, den kriege ich nie wieder zurück. Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag auch für diesen Zuschauer ein Tag weniger auf der Rechnung ist, ein unwiederholbarer Tag. Wir leben heute in so einer Videomentalität, als könnte man alles auf Video aufzeichnen und dann wiederholen. Das ist Voraussetzung für fröhlichen Atheismus. Nichts können wir wiederholen. Der jetzige Moment, auch der Moment, den der Zuschauer jetzt im Fernsehen sieht, ist niemals wiederholbar. Er kann das auf Video aufzeichnen, aber der jetzige Moment, der ist niemals wiederholbar. Auch der Moment, wo wir hier sprechen, ist niemals wiederholbar. Der wird später irgendwie gesendet, aber er ist niemals wiederholbar. Und das Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jedes Moments, das ist Voraussetzung eigentlich für Lust am Leben. Manche Krebspatienten sagen einem, Herr Doktor, der Tag, an dem ich die Krebsdiagnose bekam, war ein schrecklicher Tag. Aber ich sage Ihnen noch eins, seit diesem Tag lebe ich jeden Tag viel intensiver, viel farbiger, viel lustvoller. Und ich ärgere mich so, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe. Das heißt, ich glaube, wer den Tod verdrängt, verpasst das Leben. Die lustvollste Zeit der europäischen Kunstgeschichte war vielleicht die Barockzeit, also katholischer Barockstil. Und die Menschen in der Barockzeit haben über den Tod gescherzt. Es gab Totentänze auf Gräbern, es gibt Skelette, die da irgendwelche Scherze machen. Wir können heute über alles scherzen, nur nicht über den Tod. Über die Gesundheit nicht und über den Tod nicht. Das heißt, das Bewusstsein des Todes ist für meine Begriffe Voraussetzung für das Leben und deswegen für Lust am Leben. Und deswegen ist das Kreuz in unseren christlichen Häusern, aber auch in christlichen Schulklassen zum Beispiel, etwas ganz Wichtiges. Damals bei dem Kruzifixstreit wurde immer gesagt, das ist so depressiv. Überhaupt nicht. Wir Christen, wenn wir das Kreuz sehen, ist es eine Voraussetzung für eine Einfühlung in das Leiden Christi, für eine Dankbarkeit Gott gegenüber, für das Leiden seines Sohnes und für unsere Erlösung, aber auch Voraussetzung dafür zu leben, intensiv zu leben, dem Nächsten zu helfen, aber nicht nur egoistisch wie die Gesundheitsreligion. Das darf ich vielleicht auch noch mal sagen, die Gesundheitsreligion ist total egoistisch. Das Christentum hat immer einen sozialen Aspekt. Der Gesundheitsgläubige interessiert sich für seine Laborwerte, seine Prognosen, nur für sich. Und das ist auch ein gesellschaftliches Problem.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch Lebenslust, dass die meisten von uns, oder nicht von uns, aber die meisten Katholiken doch immer noch so am Christentum, wenn auch nur wenig oder unbewusst festhalten. Und das zeigt sich dann in solchen Festen und in den schönsten Augenblicken eigentlich des Lebens, die man ganz besonders feiert. Taufe, Kommunion, Hochzeit, ja, selbst die Beerdigung kann irgendwie nicht gut stattfinden, wenn der Pfarrer nicht dabei gewesen ist und die Kirche nicht irgendwie involviert.
Ich glaube, das Christentum hat zur Frage, die wir jetzt hier so ein bisschen diskutieren, zur Frage der Gesundheit eigentlich so ein ganz gesundes Verhältnis. Das heißt, wir sehen Gesundheit nicht als höchstes Gut an, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wir sehen es als hohes Gut an. Und wir müssen auch etwas tun für die Gesundheit. Und es geht nicht darum, dass der Pfarrer jetzt dauernd Gesundheit als höchstes Gut propagiert, aber es geht schon auch darum, dass wir verantwortlich mit der Gesundheit umgehen. Von daher warne ich davor, das jetzt alles, das Kind mit dem Bade auszuschütten und das Ganze jetzt als Aufforderung zum nur ungesunden Leben zu sehen. Das wäre für mich nicht der Fall. Man muss ja sehen, Jesus hat die Apostel aufgefordert, den Glauben zu verkünden und zu heilen. Er selbst hat Menschen geheilt, körperlich geheilt. Und da muss das ja wohl was Gutes sein, auch das körperliche Heil. Die Kirchenväter haben Christus den Arzt genannt. Ignatius von Antiochien sagt im 2. Jahrhundert, einer ist der Arzt und meint damit Christus. Schon im Alten Testament heißt es dein, im Buch Exodus, dein Gott der Arzt. In der evangelischen Schwesterklinik habe ich das mal gesehen, in einer ganz frommen Klinik, wo neben dem Chefarztzimmer stand in Stein gemeißelt der Satz, dein Gott, der Arzt. Das ist natürlich missverständlich heutzutage, aber war ganz fromm gemeint. Das heißt, wir Christen müssen schon Gesundheit als was Wichtiges sehen, aber eben nicht in diesem Fanatismus uns mitreißen lassen, der uns heute öffentlich dauernd entgegenschlägt. Wir haben ja eigentlich auch wirklich ganzheitliche Veranstaltungen. Es wird immer von Ganzheitlichkeit geredet bei der Gesundheit. Ich finde, die Medizin ist nicht fähig zur Ganzheitlichkeit. Selbst Psychosomatik heißt nur, dass man die therapierbaren Aspekte des Soma, also des Körpers, die therapierbaren Aspekte der Psyche, der Seele, im Blick hat, aber noch nicht das Ganze, nicht das ganze Heil. Eine wirklich ganzheitliche Veranstaltung ist für meine Begriffe eine Wallfahrt. Bei einer Wallfahrt geht man mit seinem Körper, mit seinem Soma zum Wallfahrtsort. Und das ist manchmal auch anstrengend und kann gebirgig sein und man schwitzt. So. Und dann ist das, parallel dazu findet ein geistiger Weg statt. Man macht einen geistlichen Weg hin zum Wallfahrtsort. Es passiert innerlich auch was. Und man tut es in Gemeinschaft. Man tut es nicht nur isoliert für sich. Man tut es in Gemeinschaft. Christentum ist immer Kirche, ist immer Gemeinschaft und nicht, bedeutet nicht, dass jeder, also man wird ja auch nicht Christ, um jetzt trickreich den besten Weg zum Himmel zu gehen. Das ist übrigens auch so eine eher witzige Nebenwirkung der Gesundheit, dass in Kirchenzeitungen dann manchmal Statistiken mit Begeisterung kolportiert werden, dass wer betet, älter wird, als wer nicht betet. Da gibt es so Statistiken, sind auch in Amerika gemacht worden, hat man einfach statistisch untersucht, wie viele Leute, also wer betet, wie alt er wird und wer nicht betet. Nur, dann wird er immer stolz nach dem Motto, wir haben was zu bieten. Werdet Christen, damit ihr älter werdet, betet. Nur, das ist doch Quatsch. Also der Quatsch an der ganzen Sache ist, der Unsinn an der ganzen Sache ist, dass man ja nicht Christ wird, um älter zu werden. Wo kämen wir denn dahin? Also Jesus ist 33 Jahre alt geworden und die Märtyrer auch nicht sehr alt. Und man ist doch nicht wirklich guter Christ, wenn man alles nur darauf setzt, möglichst 100 Jahre alt zu werden. Und ich bete nicht, um älter zu werden. Ich bete, weil ich bete. Und wenn die Nebenwirkung dessen auch noch sein sollte, dass ich älter werde, ja gut, dann nehme ich das hin. Und wer sagt im Übrigen, dass ein langes Leben ein gutes Leben ist? Das ist heute ein Dogma. Natürlich ist ein langes Leben ein gutes Leben. Das muss gar nicht sein. Wenn ein Mensch mit 40 Jahren sich aufgeopfert hat für seine Mitmenschen und dann mit 40 Jahren stirbt, kann es ein viel erfüllteres Leben sein, als wenn jemand dauernd ängstlich sich in Schals gehüllt hat, in Mantel, dauernd Vitaminpillen schluckt, wie das ja in bestimmten Gegenden der Welt der Fall sein soll, dauernd ins Fitnessstudio geht, dann 100 Jahre alt wird, aber eigentlich nichts Besonderes in seinem Leben für andere Menschen Gutes getan hat.
Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass der Mensch, der sich sozusagen zu Tode gesund pflegt, dass er eigentlich nur vor dem Tod davonläuft und deswegen permanent irgendwelche lebensverlängernden Mechanismen in Gang setzt. Denn eigentlich muss man es ja als Einheit sehen. Also das Leben ist einfach die Vorstufe sozusagen zum Leben nach dem Tod.
Ich glaube, wenn man das so sieht, also wenn mit dem Tod nicht alles aus ist, kann man mit der Frage der Gesundheit gelassener umgehen. Nicht lässiger. Also lässig, wir Christen sollen schon verantwortungsvoll mit unserer Gesundheit umgehen. Aber man kann gelassener damit umgehen. Und insofern kann man sogar in gewisser Weise gesünder mit der Gesundheit umgehen, wenn man nicht in der Gesundheit die Religion hat. Also das Christentum ist von daher gesünder als die Gesundheitsreligion. Und wenn man das vielleicht auch noch mal hinzufügen darf, der ganze Hintergrund, also dass wir Christen Gesundheit als wichtig finden, das hat ja schon mit dem Ursprung eigentlich des Christentums zu tun. Wenn Jesus Christus der menschgewordene Gott ist, der fleischgewordene Gott, das heißt ja nicht geistig, der ist ja nicht nur geistig Mensch geworden, Fleisch geworden, dann hat dieses Fleisch, der Körper, eine Bedeutung. Und dann kann man das auch nicht als rein negativ sehen. Die Neuplatoniker haben das als negativ gesehen, haben gesagt, der Körper ist das Gefängnis der Seele. Und manche christliche Predigt klingt heute noch danach. Der Papst hat immer darauf hingewiesen, dass der Leib eine eigene Würde hat. Es gibt sehr schöne und sehr lesenswerte Predigten des Papstes zu Beginn seines Pontifikats über eine Theologie des Leibes.
wo er übrigens auch gesagt hat, eine beliebige Manipulation des Leibes ist nicht erlaubt. Das heißt, die Pille ist ja auch eine Manipulation zum Beispiel des Leibes. Ich finde immer so ärgerlich, dass man in der katholischen Kirche immer so klischeehaft über die Pille diskutiert, nicht wahr? Also wer für die Pille ist, ist progressiv, wer gegen die Pille ist, ist konservativ. Moderne Feministinnen sagen inzwischen, die Pille ist eine Manipulation der Frau. Und das hat Papst Paul VI. Nicht anders gesagt. Und das sagt Papst Johannes Paul II. Auch so. Es ist eine chemische Manipulation eines gesunden Körpers. Das war auch damals völlig erstaunlich, dass Ärzte Medikamente verordnen, mit denen man einen natürlichen Vorgang kaputt macht. Und das haben auch Feministinnen inzwischen erkannt. Und mir sagen Gynäkologen, also Frauenärzte, die jungen Frauen, die von mir nicht die Pille wollen, das sind nicht Katholikinnen, die aus Angst vor dem Papst keine Pille wollen, das sind junge, emanzipierte, ökologisch orientierte Frauen, die sagen, ich möchte mich nicht chemisch manipulieren lassen. Ja? Also ich finde, wir müssen auch als Katholiken mal unseren Heiligen Vater und die Lehre der Kirche in einer etwas anderen Weise auch darstellen, als wenn man das immer in diesen üblichen Klischees tut.
Wobei das Problem natürlich ist, jeder ärztliche Eingriff, jede lebensverlängernde Maßnahme scheint ja auch schon eine Manipulation zu sein. Und da muss man natürlich mit den Begriffen so ein bisschen vorsichtig sein.
Jeder ärztliche Eingriff ist eine Manipulation, das ist richtig. Es gibt ja die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die grundsätzlich alles Mögliche ablehnen. Und wir Katholiken sind der Auffassung, in der Tat, ärztliche Eingriffe sind erlaubt. Aber es geht darum beim ärztlichen Eingriff, und das ist auch in der alten hippokratischen, gar nicht katholischen Tradition so, dass man einen natürlichen Vorgang, der durch eine Krankheit verändert worden ist, wieder in den natürlichen, zum natürlichen Vorgang. Das heißt, wenn zum Beispiel bei einer Frau zum Beispiel die Tage ausbleiben oder die normale Regel nicht stattfindet, dass man dann erreicht über Maßnahmen, dass wieder sozusagen der normale Zyklus stattfindet. Aber ein Medikament zu geben, Medikament eigentlich in Anführungszeichen, das den natürlichen Zyklus manipuliert und unnatürlich macht, das ist eine unärztliche Maßnahme vom Prinzip her. Das haben damals übrigens gar nicht nur katholische Ärzte so gesehen, sondern das hat man damals generell so gesehen. Inzwischen ist die Pille so allgemein in vielen Bereichen akzeptiert, dass man das gar nicht mehr reflektiert. Aber es gibt eine Feministin, die gesagt hat, die Pille ist eine patriarchale Männererfindung. Und ich finde, das müssen wir in der Debatte auch mal gerade in Deutschland uns bewusst machen und nicht diese wirklich sterilen Debatten darüber führen, dass die Kirche mal mit der Zeit gehen müsste oder so. Wer immer mit der Zeit geht, ist dauernd immer wieder veraltet. Also das ist nicht die Aufgabe der Kirche. Die Kirche hat ein prophetisches Amt. Ich finde, die Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paul VI. War damals 1968 prophetisch. Also damals war der große Fortschrittsglaube, da gab es noch keine Ökologiebewegung. Man hat gedacht, wir können alles machen, technisch, chemisch, alles, Industrie. Und dann kam das große Aufwachen erst in der ökologischen Bewegung, dass man sich klar macht, oh, was haben wir jetzt alles angerichtet mit unserer industriellen Entwicklung. Und im Moment sind wir dabei zu sehen, was richten wir eigentlich im Menschen eigentlich an Katastrophen an mit dem Machen in der Biomedizin, in der Gentechnik und wo immer. Machen, machen, machen. Alles, was man machen kann, scheint sich irgendwann durchzusetzen, vor allem, wenn es vermarktbar ist. Also wenn es irgendwelche Leute gibt, die das kaufen. Und ich denke nur, es wird kälter in unserer Gesellschaft, wenn diese Mentalität bis auf den Menschen selbst durchgreift. Denn menschlicher Fortschritt ist ja nur ein Fortschritt, wenn der Mensch fortschreitet. Aber wenn es nur um Fortschritt geht, dann wird irgendwann unter diesem Fortschritt, unter dem trampelnden Fortschritt, der Mensch selbst zu Tode getrampelt. Und da sind wir im Moment ein bisschen dabei, dass man im Grunde so denkt, immer, wenn es weitergeht, das ist immer schon ein menschlicher Fortschritt. Es ist ein Fortschritt vielleicht. Aber ob es ein menschlicher Fortschritt ist, das müssen wir in unserer Gesellschaft auch diskutieren.
Wir haben gelernt, dass Gesundheit zwar ein hohes Gut, aber nicht das höchste Gut ist. Und dass den ärztlichen Künsten auch immer Grenzen gesetzt sind. Am Ende gibt es immer eine Instanz, die wichtig ist, und das ist Gott. Und den sollten wir nicht vergessen. Ich freue mich auf unsere nächste Sendung. Bis dahin, tschüss. Thank you.